Hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich mit deinen Bitcoin und sonstigen Kryptowährungen passiert, wenn du nicht mehr sein solltest? Wie kommen deine Erben an die Kryptowährungen? In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns genau mit dieser Frage. Dafür habe ich mir den Experten Thor Alexander eingeladen, der vom Blockchain-Institut ist und gerade genau zu diesem Thema ein Buch schreibt. Leider ist bei dem Interview meine Audiospur nicht sonderlich gut geworden. Ich bitte das zu entschuldigen. Mein Gesprächsanteil in dem Interview ist nicht die Mehrheit. Deswegen kann man das nochmal verschmerzen und der Inhalt ist auch wirklich interessant. Ich bitte also, meine etwas blecherne Stimme im Interview zu verzeihen und wünsche viel Spaß mit dem folgenden Interview.
Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom BTC Echo Podcast. Ich sitze hier persönlich sozusagen mit Thor Alexander.
Hallo Alex.
Ja, genau. Also wir sind sozusagen Namensvettern. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, was wir so unter dem Stichwort Nachfolgeregelung für Kryptowährung eigentlich zusammenfassen können. Was sich da genau hinter verbirgt, werden wir gleich im Detail erkunden. Aber vielleicht stellst du dich mal kurz ein bisschen vor und ja, gibst so ein paar Eckpunkte zu dir.
Ja, okay. Also mein Name ist Thor Alexander. Ich arbeite im Blockchain-Institut und betreibe hier einige Meetups in Stuttgart. Einmal das Altcoin und Kryptoasset Meetup, kurze URL ist 123-altcoin.de. Und Neues jetzt, was sich mehr so mit Tokenisierung, IoT, Blockchain, also mehr aus der Technik-Ecke beschäftigt, weil ich eigentlich auch Ingenieur bin, Elektroingenieur. Das nennt sich InnoRapt und noch einiges dazu, aber InnoRapt ist so die Kurzform. Und wir im Institut beschäftigen uns unter anderem auch mit der Krypto-Nachfolgeregelung oder, wenn man es ein bisschen griffiger haben will, Bitcoin-Testament, wobei das aber nicht nur auf Bitcoin sich bezieht, sondern eigentlich auf alle digitalen Assets. Und ein weiterer Schwerpunkt ist auch die Blockchain-Forensik, wo wir halt Untersuchungen bezüglich Transaktionen, Adressen und ähnlichen in Blockchains, also momentan in den größeren Bitcoin und Co. machen, aber künftig dann auch in anderen. Das sind so zwei der Schwerpunkte, die wir aktuell machen. Ein drittes Projekt ist aktuell noch in der Mache. Das ist eine botgesteuerte Verwaltung von Assets oder von Kryptowährungen auf Börsen. Und ich habe auch in unserem Meetup jetzt den Kryptotaler mit eingeführt, der halt auch so eine Applikation auf diesen Bot, der nennt sich Palmerbot, ist, quasi läuft. Links gibt's wie gesagt, in den Shownotes. Da verlinke ich auch nochmal einen Registrierungscode, wo sich jeder dann in der Kryptotaler-Gruppe mit anmelden kann. Und auch zu einem Post auf Steemit, wo noch das Ganze nochmal ein bisschen erklärt ist.
Wie bist du zu Krypto gekommen? Wann hast du zum ersten Mal davon gehört?
Naja, gehört habe ich es irgendwo, weiß ich, 2015 rum, plus minus. Ich habe da eine Weile gebraucht, um mich dem Thema zu nähern. Ich habe mich erstmal so mit Geopolitik, mit Geld, Ökonomie und so weiter beschäftigt. Und dann kam dann irgendwann zu dem Entschluss, dass das irgendwie ein bisschen bescheiden ist. Und dann hatte ich irgendwie mal einen mutigen Sonntag oder sowas und habe dann halt meine ersten Bitcoin gekauft und habe dann auch weitergekauft und habe mich dann natürlich auch mit dem Thema intensiver beschäftigt, habe auch ein paar Studiengänge, also in dem Fall jetzt kostenlose, an der Uni Nicosia belegt. Spätzle oder ein Kollege von mir aus dem Institut, der hat den kostenpflichtigen Masterkurs dort belegt und dann habe ich mir halt natürlich auch mal die Folien geben lassen und habe die selber durchgearbeitet, jetzt ohne Abschluss und Prüfung. Ansonsten bin ich eigentlich bei relativ vielen, also wenn es interessant ist, Konferenzen kryptomäßig, jetzt Deutschland oder auch Nicosia oder Athen vielmehr, und gucke halt auch so im Internet, was da so an interessanten Kursen gibt, war halt mehrmals bei den bei der Frühjahr- oder Herbstschule von der Hochschule Mittweida in Sachsen, also in der Nähe von Dresden oder zwischen Dresden und Leipzig irgendwo. Und nehmen eigentlich so an vielen Ecken und Enden Wissen auf. Und wir, wie gesagt, untersuchen halt da auch die eine oder andere Fragestellung.
Nicht zuletzt ja auch die Nachfolgeregelungen der Kryptowährungen. Und das finde ich persönlich halt so ein super relevantes Thema, weil es irgendwie jeden betrifft, der irgendwie in irgendeiner Form Kryptowährungen hat und die auch gerne weiterhaben möchte, beziehungsweise weitergeben möchte, wenn er dann nicht mehr selber drankommen kann. Und es ist so ein Thema, was irgendwie so peripher um Kryptowährungen rum ist, weil es jetzt nicht wirklich was mit der Technologie zu tun hat, aber mit halt, wer hat Kontrolle über die Keys und was passiert?
Schon ein bisschen was mit der Technik zu tun.
Mhm. Ja, würde ich sagen. So indirekt. Ne,
mit den indirekt, ja. Weil man sagt ja bei den Kryptos, ich bin jetzt immer nicht so ein großer Freund von, das immer in Anglizismen auszudrücken, sei deine eigene Bank oder du bist deine eigene Bank. Und das impliziert natürlich auch, dass ich auch die Verantwortung einer Bank habe. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt bei meinem Girokonto meine Zugangsdaten verbasselt habe oder was auch immer, oder sind mir gestohlen worden, dann renne ich halt zu der Bank, erzähle ein bisschen was, weise mich da irgendwie aus und dann kriege ich halt wieder Zugang zu meinen Anrechten auf Zentralbankgeld, die halt bei einer Geschäftsbank, wie die Bundesbanker so schön die Banken bezeichnen, quasi für mich verwahrt werden. So, und beim Kryptos ist es ja so, die existieren erstmal in der Blockchain und nicht in meiner Wallet. In der Wallet habe ich ja nur die Schlüssel, um die Kryptos zu bewegen, sage ich das immer. So, wenn ich jetzt diese Schlüsselbund quasi verliere oder Rechner stürzt ab, ich habe keine Sicherung oder ich bin tot oder ich liege im Koma oder was auch immer. Da gibt es ja viele Fälle. Also mit dem Bitcoin-Testament ist ja jetzt nur der Extremfall tot. Aber es gibt ja davor auch viele Fälle, wo ich jetzt irgendwie andere anderen die Verfügungsberechtigung übertragen will, die dann irgendwie in meinem Sinne oder für eine bessere ärztliche, medizinische Behandlung für mich, weil ich im Koma liege, brauchen sie halt Geld. Und müssen sie halt einige Kryptos quasi in Fiat-Geld tauschen oder gegen was anderes tauschen. Und wenn die da nicht drankommen oder wenn es keinen Prozess gibt, dass sie da irgendwie drankommen, ist da irgendwie ein Problem.
Genau, also das ist ja auch eigentlich das Feature von Bitcoin, dass es so sicher ist, dass man eigentlich keine Schlüssel erraten kann. Ja. Und das könnte jetzt halt in dem Fall nach hinten losgehen, wenn man eigentlich drankommen will, aber es geht nicht mehr.
Ja, man kann es schon erraten.
Ja.
Also es ist bloß immer eine Frage des Aufwandes halt. Ne?
Genau, die Wahrscheinlichkeit ist da, glaube ich, eher gegen einen.
Naja, wir hatten jetzt vor kurzem auch auf Steam einen Artikel publiziert über Divonity-Adressen. Und das Interessante ist, so einige Vonity-Adressen sind halt so 2013, 14, 15, die letzten auch 17 sind da
quasi. Also das sind Adressen, die mit einer bestimmten Zeichenfolge anfangen, jetzt bei mir zum Beispiel mit Alex und dann geht's weiter.
Richtig, ja, je länger die Zeichenfolge ist, umso länger muss man rechnen. Also was man im Prinzip macht, man geht auf irgendeine Webseite oder lädt von GitHub ein Projekt runter und die probieren halt Bitcoin-Adressen zu errechnen und gucken halt, hat die Bitcoin-Adresse das Muster und wenn die das nicht hat, rechnen die halt weiter, solange sie bis das haben. Und je länger die Zeichenanzahl ist, die quasi übereinstimmen soll in der Adresse, umso länger brauchen die. Also bis 4 Zeichen braucht die Rechentechnik, also normaler Computer momentan weniger als eine Sekunde. Ich glaube, bei 5 sind es 10 Sekunden und es geht dann hoch bei 8, 9 bis zu ein paar Jahren. So, und alles, was länger ist, ist momentan mit der aktuellen Rechentechnik, mit den aktuellen Algorithmen nicht darstellbar. Durch Zufall kann ich mal da draufkommen auf sowas, aber nicht so ohne weiteres. Und es gibt aber auch Pools, mittlerweile aber nur noch einen. Früher gab es mal 2 Pools, die einfach Bitcoin-Adressen errechnen und nachschauen, ist da Guthaben drauf. Mhm. Ich weiß jetzt momentan nicht, was die machen. Machen sie es nur aus Spaß oder sagen sie, okay, wir verfügen das komplette Guthaben ab oder sagen sie, okay, wir nehmen uns einen Finderlohn und nur 10% zum Beispiel halt. Ne? Diese Szenarien gäbe es da. Aber zurück wieder zu den Vonity-Adressen, die halt sind relativ einfach zu errechnen. Und was wir quasi festgestellt haben, ist zum Beispiel Dash, das sind nur 4 Zeichen, gibt es übermäßig viele Vonity-Adressen in der Bitcoin-Blockchain. Und zwar die auch benutzt wurden. Also wir haben jetzt nur die benutzten Adressen untersucht. Und auf Adressen, die halt Vonity-Adressen, die mit Dash beginnen, das waren so knapp, glaube ich, 849, waren halt Bewegungen. Großteil ist abverfügt. Ich habe jetzt nicht alle überprüft. Wir haben noch so Stichproben, hatte ich mal einige überprüft. Und bei einigen, bei einer war noch irgendwie ein Guthaben drauf, 0,00001 Bitcoin, bis vor 4 Tagen oder sowas. Und bei einer ist, oder bei vielen ist halt das Ding wieder abverfügt worden. Weil halt sich das rumgesprochen hat, dass die Vanity-Adressen von der Idee her sicherlich eine gute Idee sind, aber andere die natürlich auch leicht errechnen können. Mhm. Und dann den öffentlichen, den privaten Schlüssel haben, um die Guthaben zu anderswohin zu transferieren.
Okay, alles klar. Mhm. Also sollte man sich vielleicht an dieser Stelle merken, so eine Adresse vielleicht nice to have, aber jetzt nicht der Ort, wo man seine Altersvorsorge drauf lagern sollte.
Also wenn ich jetzt einen Bot schreibe, der guckt, ob jetzt auf so einer Vanity-Adresse was eingeht und das sofort abverfügt, denke ich mal, ist das Risiko vielleicht gering. Der Punkt ist aber, so eine Bitcoin-Adresse ist ziemlich lang. Und ob ich mir jetzt hier die ersten 4, 8 oder 10 Zeichen merken kann oder nicht, muss ich ehrlich sagen, ist eigentlich kein großer Nutzen.
Ja, genau. In den meisten Fällen hat man ja eh einen QR-Code, der die Adresse repräsentiert, ja. Und dann fällt das Merken ja sowieso weg.
Oder ich krieg's über irgendein anderes Medium per Link, per E-Mail oder was auch immer. Genau. Bitcoin Cash gibt's ja auch ganz gute Möglichkeiten, wo ich jetzt Synonyme, sage ich jetzt mal, habe für Bitcoin-Adressen. Das heißt, ich muss mir die Adresse selber nicht merken.
Okay, alles klar. Dann lass uns noch ein bisschen weiter über die Nachfolge reden. Also generell, wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, muss man sich ja zuerst mal die Frage stellen, gegen welchen Fall möchte ich mich denn eigentlich absichern, oder?
Ja, prinzipiell, ich tue das immer unter der Überschrift Sensibilisierung quasi abhaken. Ein Fall oder ein Punkt ist natürlich Tod. Bitcoin-Testament sagt's ja schon. Ein zweiter Fall, hatte ich auch schon erwähnt, ist, was ist jetzt, wenn ich jetzt im Krankenhaus liege, wenn ich jetzt im Koma bin? Was ist, wenn ich aufgrund eines Verkehrsunfalls oder einer Krankheit oder Operationsfehler oder was auch immer, wenn ich da jetzt querschnittsgelähmt bin, bloß noch vielleicht meine Lippen bewegen kann, aber alles, was unterhalb des Kinns ist, nicht mehr irgendwie groß kontrollieren kann. Das heißt, da muss ich irgendwie anderen Leuten, die mir nahestehen, denen ich in gewisser Weise vertraue, die Möglichkeit geben, an meine Kryptos ranzukommen. Weil sonst haben wir den Fall, wie es ja bei dem kanadischen Börsenbesitzer am Anfang kommuniziert wurde.
Erzähl mal das Beispiel, gerade für die Leute, die es noch nicht kennen.
Okay, vor einigen Monaten kursierte die Nachricht, ja, von der kanadischen Kryptobörse sei der Inhaber verstorben oder bei einem Verkehrsunfall in Indien getötet worden. Und der kluge Mann hätte halt die privaten Schlüssel für die Cold Wallets auf seiner Kryptobörse mit ins Grab genommen. In Kanada sind ein paar Unternehmen beauftragt worden, das mal ein bisschen zu recherchieren. Und die haben halt dann herausgefunden, dass nach seinem angeblichen Tod die Vermögen auf diesen Cold Wallet Adressen abverfügt wurden, sprich überwiesen wurden. Und kurze Zeit später ist man halt dann davon ausgegangen, dass er den Tod in Indien nur vorgetäuscht hat und eigentlich sich mit den Kryptos versucht, aus dem Staub zu machen.
Um Steuerlast zu entgehen oder?
Oder um reich zu werden. Mhm. Das Beste ist halt, um reich zu werden.
Ach, das waren gar nicht seine eigenen Kryptos?
Das war von der Kryptobörse.
Ah, okay.
Das Beste ist immer, andere für sich arbeiten zu lassen, wenn man reich werden will. Durch eigene Arbeit wird man selten reich. Oder ich betrüge halt anderes dann halt noch schneller und einfacher. Mhm. Und dadurch, dass er natürlich bei seiner Börse da größere Summen angehäuft hatte von Leuten, die bei ihm Guthaben hatten, war es natürlich einfach, die zu veruntreuen. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, so eine Kryptobörse ist wie eine Bank, ist ein Intermediär.
Ja.
Und dem muss ich halt vertrauen.
Ja, klar. Es gibt ja auch das Sprichwort not your keys, not your Bitcoin. Ne?
Also richtig,
ja. Private Keys nicht selber kontrolliert, gehören einem rein technisch gesprochen auch nicht die Bitcoin. Man hat vielleicht einen Anspruch darauf, aber korrekterweise verwaltet die irgendjemand anderes und der könnte, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwelche zwielichtigen Sachen im Schilde führt, da die Bitcoin entwenden.
Ja, der Schlimme ist ja, bei den Kryptobörsen, das ist ja wie eine Chiralbank. Ich habe nur ein Anrecht auf die Kryptos. Das heißt, ich muss mein Recht, dass das meine Kryptos sind, muss ich erstmal gegenüber der Kryptobörse durchsetzen und dann müssen die gnädig sein und mir die halt rausrücken oder auch nicht.
Ja.
So, und das zweite.
Kommt ins Gedächtnis.
Ja, brauche ich noch nicht mal so weit gehen, geht's noch kürzer. auch bei den aktuellen Kryptobörsen, was ich hatte ein bisschen Kleinkram noch bei Cryptopia liegen, das ist jetzt weg, weil die halt Insolvenz angemeldet hatten. Bei Bitkrill habe ich halt die Reiblocks damals auch nicht abverfügt, weil ich dachte auch, das ist jetzt so eine unbekannte Börse, wird schon nichts passieren und ich habe jetzt keinen Bock, mich da mit der Reiblock-Wallet und den ganzen Kram da zu beschäftigen, mache jetzt irgendwie mal was anderes und dann sind die halt da auch gehackt worden und da zieht sich auch das Insolvenzverfahren in die Länge. Das heißt, ich habe die Kontrolle über meine Kryptos, die halt bei denen lagen, habe ich nicht auf mich übertragen und somit ist das Zeug halt weg. Mhm. Ist auch das Problem in Deutschland, was viele auch nicht irgendwie wahrhaben wollen. Was ist denn jetzt mit meinem Zentralbankgeld, was ich der Bank gebe? Also manche Leute sagen, wenn du dein Geld zur Bank gibst, gibst du dein Eigentum auf, dein Eigentum an Zentralbankgeld und du kriegst aber nur ein Anrecht auf Zentralbankgeld. Also sprich, das Chiralgeld ist nur ein Anrecht, das ist nicht 1:1. Was ist aber, wenn jetzt diese Banken Konkurs gehen? Mhm. Es sind mehrere Gesetze in Vorbereitung. Im Versicherungsaufsichtsgesetz hat man das schon gemacht. Eine Versicherung, eine Lebensversicherung kann Konkurs gehen. Und dann gibt es den Paragraph 316 Versicherungsaufsichtsgesetz. Und da steht wörtlich drin, mit der Eröffnung des Konkursverfahrens erlöschen erstens Lebensversicherung, zweitens bliblablub geht's weiter. Da steht wirklich so drin, erlöschen die Ansprüche aus diesen. Das heißt, die Versicherung meldet Konkurs an, die Versicherten sind ihr Geld los und dann stellt man fest, ach, wir haben ja doch nur ein bisschen was gefunden, wir können weitermachen, aber die alten Ansprüche sind vom Tisch. So, und diese gleichen Geschichte ist vorbereitet, da gibt es eine Anweisung, Regelung, Verordnung, wie auch immer, Verordnung gelten sofort, aber da gibt es eine Empfehlung von der EU, dass die Staaten innerhalb der Europäischen Union auch diese Möglichkeit, dass Banken Konkurs gehen, durchsetzen können. Und was viele auch nicht wissen, es gab eine estische Bank, die, ich glaube, letztes Jahr Konkurs gegangen ist. Also die estische Finanzministerin hat bei der EU quasi angemeldet, ja, wir haben ja eine Bank, die wollen wir Konkurs gehen lassen. Und da haben die nachgefragt, ja, wollen Sie die Bank wirklich Konkurs gehen lassen? Ja, kein Problem. 60% der Einlagen sind von Russen. So, und dann haben die Bank Konkurs gehen lassen.
Ja.
Das ist bei uns in den Mainstream-Medien gar nicht irgendwie groß kommuniziert worden. Aber die Bank ist schon mal vom Fenster weg. Und wenn ich mir Griechenland angucke oder Zypern, zypriotische Enteignung oder in Griechenland ist es ja ähnlich, hast 100.000 Euro auf dem Girokonto, kriegst aber nur 60 Euro, wenn Geld am Geldautomaten da ist. Ja. Wenn nicht da ist, dann kriegst halt nichts. So, und deswegen tappe ich ja, wenn ich meine Kryptos bei einer Börse habe, auch in diese Falle rein. Es gibt Anwendungsfälle, wo es Sinn macht, das bei einer Börse zu halten, wenn ich quasi trade oder Arbitrage mache oder sonst was oder halt auf irgendeine Gelegenheit warte zu kaufen, aber meine, sag mal, größere Bestände sollte ich nicht lange dort liegen lassen. So, und das Problem, um jetzt wieder den Bogen zurück zum Thema zu bekommen, man muss natürlich auch in die Krypto-Nachfolgeregelung Guthaben auf Börsen mit einbeziehen und auch temporäre Guthaben. Das heißt, ich lege jetzt, komme ja nachher wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, ich lege jetzt quasi da fest, wo ich was habe und das ändert sich ja ständig. So, aber ich muss trotzdem für meine Nachkommen später oder auch für die Verfügungsberechtigten, müssen ja nicht Nachkommen sein, kann ja auch ein Koma liegen, der Koma ist wieder ein blöder Fall, aber kann ja auch da querschnittsgelähmt liegen, muss ja halt für die Leute, die da quasi abverfügen sollen, denen die Möglichkeit geben, zu gucken, wo welche Guthaben sind und mit denen entsprechend, wo sie liegen, irgendwas zu tun. Mhm. Also steckt da auch noch das Problem dahinter, dass die wissen müssen, was sie mit den Dingern tun sollen.
Ja, genau. Also wenn jetzt zum Beispiel, ganz zumindest Beispiel, ich meiner Mutter sagen würde, hier sind meine Bitcoin, bitte passt da drauf auf, dann selbst wenn jetzt der Fall eintritt, dass sie was damit machen müsste, wüsste sie wahrscheinlich nicht mal, was sie damit machen muss, weil meine Mama beschäftigt sich nicht so gern mit Technologie und weiß zum Beispiel auch nicht, wie sie Musik von ihrem Rechner auf ihr iPhone bekommt, was ja jetzt eigentlich eine leichtere Übung ist, sag ich mal.
Ja, das heißt, es ist das nächste Problem. Also es gibt viele Probleme, die man eigentlich in unter dieser Überschrift, also wir haben es jetzt Nachfolgeregelung genannt, weil Bitcoin-Testament ist halt jetzt erstmal nur so der Log-Begriff, der fängt auch nicht alles. Die Leute, die quasi dann verfügungsberechtigt sind, brauchen irgendeine Hilfestellung, um mit den Kryptos, je nachdem, wo die liegen, je nachdem, was es für welche sind, um mit denen irgendwas anstellen zu können. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf einer Börse anmelden soll, habe jetzt quasi von irgendjemanden jetzt Kryptos geerbt, habe jetzt aber null Ahnung. So, bei einer Börse brauche ich in der Regel ein Mobiltelefon, ich brauche eine E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn ich bei der Eingabe der Zugangsdaten wird häufig Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet. Das heißt, ich brauche diesen komischen Authentifikator und den Urschlüssel für diesen Authentifikator. Und wenn ich jetzt keinen Zugriff auf das Handy habe, dann muss ich halt irgendwie Notfallzugriff machen, es geht dann wieder über E-Mail, das heißt, ich brauche dann wieder Zugriff auf die E-Mail-Adresse, dann gibt's halt Sicherheitsfragen, also bliblablub, das ist ja ein riesen Rattenschwanz und mit dem sind natürlich erstmal die anderen überfordert, dann ist das häufig in Englisch, nicht jeder ist jetzt da dem technischen Englisch so mächtig. Man muss dann sich auch überlegen, wen können diese Begünstigten zu Rate ziehen, um Zugriff, Gewalt über die Kryptos zu bekommen. Mhm. So, und wie vertrauenswürdig ist der zum Beispiel? Mhm. Das heißt, es kann ja auch passieren, ist ja auch ein Problem. Ja, ich habe jetzt irgendwie, dümmste Fall ist natürlich immer, die Kinder sterben vor den Eltern. Also angenommen, ich segne jetzt das Zeitliche, meine Mutter kriegt das Zeug und die postet im Internet, ja, ich habe jetzt von meinem Sohn hier so eine komische lange Zeichenkette gekriegt. Stand im Testament drinne und was soll ich denn damit machen?
Ja.
So, und irgendwer wird dann sagen, ja, das ist halt ein privater Schlüssel für eine Bitcoin-Adresse, aber sie brauchen nichts mehr machen, ist ja nichts mehr drauf.
Ja, ich habe das für Sie erledigt, nach dem Motto.
Ja, das wird er nicht sagen, das hat dann jemand anders schon gemacht, der hat sich nicht gemeldet in dem Forum.
Ja.
So. Ja, toll, super Idee. So, und so eine Sachen können natürlich da zuhauf passieren.
Ja. Genau, also das geht ja auch wieder zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast mit sei deine eigene Bank, da kommt ja eine immense Verantwortung mit und nicht jeder ist dieser Verantwortung gewachsen. Die leichteste Lösung jetzt, die mir so in den Kopf kommt, und bitte lass mich wissen, was du dazu denkst, ist, zu einem Unternehmen zu gehen, einem Notar zum Beispiel, und zu sagen, so, keine Ahnung, der kann sich ja auch auf Kryptowährungen spezialisieren und für den und den Fall bitte das und das machen, das ist ja nichts anderes als das heutige Testament auch, oder?
Jein, sage ich jetzt mal. Also aus Gefühl würde ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Notar aussuchen, der sich mit Kryptowährung auskennt.
Mhm.
Weil erstmal, wenn du es beim Notar machst, dann hast du ja ein Testament und das wird irgendwo hinterlegt oder vielleicht auch abgetippt oder was auch immer. So, und jetzt die Frage, wie tust du jetzt die privaten Schlüssel, Zugangsdaten da irgendwie dem hinterlegen? Aber der Notar selber, der Notar hat Angestellte, der Notar hinterlegt das vielleicht irgendwo anders, bei einem Sicherheitsdienst. Das heißt, das sind alles irgendwo Risiken, wo Dritte quasi auf diese Sachen zugreifen könnten, wenn sie unehrlich sind. So, wenn es jetzt einer ist mit Krypto, okay, da wird er vielleicht ein bisschen sensibilisiert sein. Das heißt, was man eigentlich beim Notar machen sollte, das ist eher so unsere Empfehlung, dass man über den Notar quasi ein Verzeichnis, eine Inventarliste seinen Begünstigten mitteilt und vielleicht aber auch sagt, wo sie die Zugangsdaten bekommen oder wie sie die Zugangsdaten bekommen. Es gibt ja da verschiedenste Verfahren mit Charmier-Dingsbums-Algorithmus, also wo ich dann 2 auf 3 oder 4 auf 5 oder was auch immer Teile brauche.
So Multisig.
Multisig ist wieder zu kompliziert zu handhaben. Kann man auch wieder machen, wenn die Leute technisch versiert sind. Mhm. Aber beim Begünstigten oder bei meinen Begünstigten oder deinen musst du davon ausgehen, dass die technisch eigentlich kaum Ahnung haben. Mhm. So, wenn ich jetzt da mit Multisig anfange, finde ich momentan die Technik noch ein bisschen zu kompliziert. Kann man aber mit überlegen, da kann man auch tolle Konstrukte machen mit mehrfachen Verschachtelungen und ähnliches. Aber vielleicht jetzt wieder zurück zum Punkt. Also das Erste, was man machen sollte, ist natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme, Inventarliste erstellen. Ich habe das bei mir auch mal gemacht. Bei mir, ich habe da 3 Tage dazu gebraucht, weil ich da irgendwie immer, war mir zu trocken und bestimmte Sachen hatte ich eine Weile lang nicht, also bestimmte Wallets hatte ich nicht synchronisiert und bei bestimmten Börsen hatte ich mich eine Weile nicht mehr angemeldet und dann musste ich dann wieder irgendwelche Verifikationen und ähnlichen Schnickschnack machen. So, und dann hatte ich da, war ich jetzt auch nicht so sonderlich motiviert, das zu machen und habe das dann quasi so auf 3 Tage irgendwie so immer vor mir hergeschoben. So, und Der Punkt ist, ich habe erstmal unterschiedliche Sachen. Ich habe Sachen auf, die habe ich in der Handy-Wallet, weil es halt Pipifax ist, Kleinkram. Ich habe Sachen, die habe ich in einer Papier-Wallet. Ich habe Sachen, die habe ich in einer Desktop-Wallet. Hardware-Wallet bin ich kein Fan von. Da habe ich nichts. Aber dann habe ich natürlich Zeug noch auf irgendwelchen Börsen, weil es entweder beim Abverfügen zu viel Gebühren kostet und sich nicht lohnt und so verschiedene Sachen. Oder ich mache da Lending oder gibt's ja verschiedenste Modelle halt. So, und diese Sachen dann erstmal zu strukturieren, haben wir uns quasi überlegt, dass du in deiner Liste hast du drei Gruppen, drei Überschriften in deiner Inventarliste. Die erste Gruppe ist quasi, also du hast, im Prinzip hast du drei Wallets, drei Arten von Wallets. Du hast eine Hot Wallet, eine Warm Wallet, eine Cold Wallet. Mhm. So, Hot und Cold haben die meisten schon gehört, aber was zum Kuckuck ist jetzt eine Warm Wallet, werden die meisten sich fragen. Cold Wallet ist klar, Cold Wallet sind die Hardware Wallets, die würde ich separat in der Liste aufnehmen, weil der Umgang mit denen ein bisschen anders ist. Cold Wallets sind aber auch die ganzen Papier-Wallets.
Also immer, wenn ich meinen Seed-Phrase irgendwo aufgeschrieben habe, das wäre dann die Papier-Wallet oder die...
Nee, das ist die Hardware-Wallet, die würde ich dann mit Hard irgendwie bezeichnen. Der Punkt, das sehe ich da ein bisschen anders. Viele, ja, ich habe den Seed von der Wallet und da komme ich ja wieder an alles ran. Ja, Pustekuchen, da kommst du überhaupt nicht an alles ran. Du kommst eigentlich an gar nichts ran, weil du nämlich nicht weißt, wie aus dem Seed die privaten Schlüssel generiert werden und letztendlich dann die Kryptoadressen, weil die Hardware-Wallet ist ja meistens eine Multi-Wallet, die unterstützt ja in der Regel mehrere Kryptowährungen.
Also du spielst jetzt darauf an, dass diese Wörter sind ja nur eine Repräsentation von der Zahl eigentlich und diese Zahl repräsentiert ja den privaten Schlüssel, aus dem sich alles andere errechnet.
Den Urschlüssel und aus dem Urschlüssel werden dann die einzelnen Adressen errechnet. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Und die Wallet-Wörter, du kannst ja auch eine eigene quasi so Wallet-Liste machen, die Wallet-Wörter entstammen einer Liste und das Wort, was ich da verwende, ist quasi die Position in der Liste. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie im Programm schreiben, okay, die ersten vier sind immer sensitiv von den Wörtern und rechne die jetzt irgendwie nach dem Verfahren um. Nein, ich brauche die Liste, muss nachgucken, wo dieses Wort in der Liste vorkommt und die Position geht quasi in meine Urschlüsselberechnung ein. Okay. So, dann gehen noch weitere Sachen mit ein, Derivation-Pfad, ist jetzt wurscht, was das ist, aber was noch hinzukommt, man sollte seiner Hardware-Wallet noch so eine sogenannte Passphrase geben. Also Derivationspfad, dieser Schlüssel aufgrund meiner Seeds, also ich sage dazu Urschlüssel, plus diese Passphrase, die ich noch frei wähle, daraus werden dann quasi die Adressen errechnet, je nach Blockchain-Typ. Mhm. So, und dieses Prozedere ist bekannt. Da gibt es auch eine gute Website im Internet, wo man sich das Skript runterladen kann, was das macht. Gibt es auch entsprechende Dokumentation. Aber mit dem Seed alleine, wie gesagt, kommst du nicht weit. Und das Problem, was ich bei den Hardware-Wallets sehe, ist, wenn du die Hardware-Wallet nicht hast, stehst du erstmal blöd da mit dem Seed. So, und um diese Kryptos abzuverfügen, brauche ich den privaten Schlüssel von dieser Kryptoadresse. Mhm. So, und ich bin ein Fan von dem privaten Schlüssel von dieser Kryptoadresse zu speichern und nicht das davor, den Seed, aus denen die Sachen erstmal errechnet werden müssen. So, und deswegen schlage ich vor, bei den Cold Wallets zwei Dinger zu machen, einmal Cold und einmal Hard, weil das, sagen wir, Krisenszenario bei den Hardware Wallets ein bisschen anders ist. Es ist für die Nutzer einfacher, wenn sie das technische Gerät haben, aber wenn sie es nicht haben, können sie die Dinger erstmal nicht abverfügen. So eine, also Bitcoin privaten Schlüssel kann ich in Electrum Wallet quasi importieren, egal wie, notfalls auch in irgendeine unsichere Web Wallet und überweist die erstmal. Wenn jetzt die Web Wallet die Überweisung ordentlich macht, ist das Zeug da erstmal weg. Aber wenn ich jetzt nur diese Seed-Phrase habe, diesen Urschlüssel bei einer Hardware-Wallet, dann brauche ich erstmal das Ding von dem gleichen Hersteller. Mhm. Weil der andere Hersteller nämlich einen anderen Derivationspfad hat. So, und für einen, der da keine Ahnung von hat, ist das erstmal ein Problem.
Ja.
So, und das nächste ist, auch wenn ich jetzt die Seed-Phrase habe, sollte ich vielleicht aus Sicherheitsgründen wenn ich noch ein bisschen mehr Sicherheit haben will, die Passphrase irgendwo in einer separaten Zugangsdatei lagern. Mhm. Oder ich sage, okay, ich packe das in eine, weil da habe ich ja auch die privaten Schlüssel von den Kryptoadressen drin. Also muss man überlegen, wie sicher man das haben will. Macht natürlich umso mehr Sicherheit, umso mehr Probleme gibt's hinterher.
Ja.
So, und aber das Problem ist aber, die Szenarien zum Beispiel auch, was kann denn ein blödes Szenario ist, ich habe Kryptos, fahre jetzt irgendwie nach Asien, nach Afrika, na Asien ist wieder blöd, nach Afrika oder nach Südamerika in Urlaub und jetzt plötzlich bricht Atomkrieg aus in Europa. Weil Hillary Clinton hat ja auch mal gesagt, sie hat nichts gegen partiellen Atomkrieg. Und die Frage ist natürlich, wo wird der stattfinden? Natürlich bei uns. So, wenn ich jetzt hier natürlich meine Kryptoschlüssel irgendwo bei einem Notar hinterlegt habe und ich nehme ja nicht mein Kryptozeug mit in Urlaub unbedingt, dann kann es natürlich passieren, dass mein Rechner, wo das Zeug noch drauf ist, das hinterlegte Ding beim Notar, die alle sind irgendwie tot. Ich habe bloß dummerweise überlebt. So, und wie kann ich jetzt da wieder Zugriff drauf bekommen? Also muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich das vielleicht auch in anderen Geolokationen noch hinterlege.
Also, dass man es über den Globus verteilt.
Richtig, ja. Und dann ist jetzt die Frage, habe ich da jedes Mal eine vollständige Kopie meiner Zugangsdaten? Also das Inventarverzeichnis ist jetzt nicht so geheim. Aber meiner Zugangsdaten oder habe ich da nur einen Teil der Zugangsdaten, dass ich vielleicht 2 aus 3 brauche? Ich brauche vielleicht ich habe eine Zugangsdaten, habe ich von mir aus in Buenos Aires, in Südamerika. Da werden die Amis jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Krieg anfangen wollen vor ihrer Haustür. Und dann habe ich vielleicht noch irgendwo was von mir aus in Südafrika irgendwo und dann Australien, Neuseeland oder Asien oder keine Ahnung wo. Mhm. So, und also wir arbeiten zum Beispiel auch mit Singapur zusammen und haben auch Anwälte in Liechtenstein, mit dem wir das zusammen machen. So würde ich jetzt aber sagen, wenn jetzt da irgendwie so ein Krieg ausbrechen sollte, man weiß es ja nicht genau, dann ist jetzt Europa irgendwo gefährdet. Also brauche ich jetzt irgendwo Lokationen, die jetzt da ein bisschen im Randgebiet oder außerhalb der Kriegszone sind. So, das, wenn man jetzt da an sowas glaubt, wäre das natürlich eine Idee zu sagen, okay, dann mache ich halt, weil den Südamerikanern traue ich jetzt nicht so, da sind immer so komische Diktaturen und andere Sachen. Also kriegen die jetzt nicht die vollen Zugangsdaten, sondern sie kriegen halt nur einen Teil der Zugangsdaten. Oder ich verschlüssel die wahnsinnig toll, aber bei der Verschlüsselung ist es ja immer so, ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis sie geknackt wird. Mhm. Also wenn ich durch eine Tür gehe und einen Schlüssel habe, dann kann jemand anders auch irgendwie Schlüssel ausprobieren und auch durch diese Tür gehen.
Und gerade halt, wenn wir über so lange Zeiträume reden, ja, jetzt 20 Jahre plus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Kryptografie geknackt wird, relativ hoch.
Ja. Richtig, ja. Und man sagt ja auch, Bitcoin ist nicht quantencomputerresistent. Da gibt's ja wieder andere kryptografische Algorithmen. Der liebe Herr Schnorr hat da einige Sachen gemacht, die bei Monero verwendet werden, die aber auch wieder nur Einwegschlüssel sind. Aber da spielt jetzt wieder noch ein ganz anderes Problem rein, was den meisten jetzt wahrscheinlich gar nicht sofort auffällt. Auf welchen Medien speichere ich denn mein Zeug? Mhm. Also tue ich das jetzt auf einem USB-Stick speichern? Tue ich das jetzt auf einer Diskette oder DVD speichern? Also bei den CDs hat man ja früher gesagt, na ja, die sind ja doch nicht so lange haltbar, nur 10 Jahre. Und wie ist denn mit den heutigen USB-Sticks? Das sind Flash-Speicher. Und die Flash-Speicher haben wir ja auch teilweise in den neueren Festplatten, in den Rechnern. Die haben ja eine höhere Ausfallquote. Die halten auch die Dateninformationen, also die Daten nicht so lange, wie so eine rotierende Speicher, also Festplatte. Das nächste Problem ist, das sind elektronische Speichergeräte. Was ist denn, wenn jetzt da doch irgendwie mal ein Atombömmchen irgendwo fällt, dann habe ich einen EMP, elektromagnetischen Impuls.
Oder die Sonne hat einen schlechten Tag oder so, ne?
Ja, oder ich habe, das Ding liegt neben einer Trafostation oder keine Ahnung was. Oder haben sie plötzlich eine Trafostation hingebaut. So, das Ding ist plötzlich nicht mehr lesbar oder halt unbrauchbar, weil halt durch irgendwelche elektromagnetischen Felder das Ding unbrauchbar oder unlesbar gemacht wurde.
Oder mir fällt gerade noch was anderes ein. Ich habe hier einen relativ neuen Laptop neben mir stehen. Der hat zum Beispiel nur USB Type-C Eingänge und nicht mehr die klassischen USB Eingänge, die man normalerweise kennt. Und wenn wir jetzt mal 10 Jahre in die Zukunft denken, dann wird das wahrscheinlich genauso wie die Diskette gar nicht mehr genutzt werden, dass wir die alten USB-Eingänge benutzen.
Ja, das ist das Problem. Habe ich da noch Lesegeräte für? Ich hatte auch vor ein paar Jahren so ein ZIP-Laufwerk. Das waren Disketten waren da drin und die haben halt komprimiert gespeichert. Da habe ich halt 100 MB auf so ein Teil drauf gekriegt. Da war ungefähr so groß wie eine 3,5-Zoll-Diskette. War schon eine tolle Sache. Ja, hatte aber eine parallele Schnittstelle, sprich so ein Druckerport. habe ich heute nirgendwo an irgendeinem Notebook dran. Mhm. So, und das ist wieder das Problem, wie speichere ich das Zeug, ich drücke es mal so schwammig aus, dass das in 10 oder 20 Jahren noch lesbar ist.
Ja.
So, oder ich muss halt Prozesse vorsehen, wo ich in 5 Jahren nochmal prüfe, okay, welche neuen Medien gibt's denn jetzt? Und muss halt diese Daten, die ich jetzt quasi da schon mal ausgerollt habe, international irgendwo, muss die quasi auf die neuen Medien transferieren und muss die logischerweise auch prüfen, ob das dann auch richtig lesbar wieder ist und muss die dann wieder ausrollen in die Destination. Mhm. Und dann ändern sich ja auch Guthaben oder sowas. Die Listen müssen aktualisiert werden, die Zugangsdaten müssen aktualisiert werden. Also ob die alten funktionieren, ist ja jetzt erstmal egal, aber wenn jetzt neue dazukommen, die müssen ja in diese Listen mit aufgenommen werden.
Ja.
Oder Binance ändert jetzt komplett die Zugänge.
Ja.
Hab zwar auf der Kryptobörse Zeug liegen, aber ich komme mit den alten Daten nicht mehr rein oder so. So, das ist ein Haufen so Sachen, die man da eigentlich berücksichtigen muss. Und wenn man das erstmal anfängt zu durchdenken, macht man da einen riesen Fass auf.
Ja, also das ist auch schon so eine Sache, die ich jetzt, ja, ich beschäftige mich jetzt seit Ende 2016 mit Kryptowährungen. Und bei mir ist es teilweise so, ich habe den dummen Fehler gemacht, mich bei manchen Börsen mit Handynummer die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu machen und ich habe die Handynummer nicht mehr. Ich kann nicht mehr auf die SIM-Karte zugreifen und dann ist halt auch wieder, ne, so ein ganz dummes Problem eigentlich. Wie komme ich jetzt wieder in die Börse rein? Ja,
ja, da musst du dich dann wie identifizieren und was nicht alles. Ich habe es mal bei einer Bekannten gemacht, die hatte bei Binance, also wir haben bei Bitcoin.de Bitcoin gekauft und haben die Bitcoin oder Bitcoin Cash zu Binance überwiesen und dann hat sie da Iota oder BNB-Coin oder irgendwie sowas gekauft, ich glaube BNB auf alle Fälle. So, und dann hatte die die Zwei-Faktor-Authentifizierung, diesen Urschlüssel von diesen, also ich merke mir immer diesen Urschlüssel in einer Passwortdatei unter anderem, so dass ich den wieder herstellen kann, wenn ich ein neues Handy habe. So, und dann haben die gefragt, ja, da gab es eine Überweisung von Bitcoin Cash, wann war denn die? So, und welcher Betrag an Bitcoin Cash wurde denn da überwiesen? So, zum Glück hatte sie die Zugangsdaten von Bitcoin.de, dann haben wir uns da eingeloggt, dann habe ich halt die Transaktion, die Auszahltransaktion gesucht, habe die dort auch gefunden, wusste den Betrag, wusste die Uhr, also das Datum. So, und dann haben sie aber noch ein paar weitere Sachen gefragt, was ich mit welcher E-Mail-Adresse oder keine Ahnung was, haben sie sich damals registriert oder... Also es war halt nicht so einfach und dieser Prozess hat dann halt auch länger gedauert und man musste den dann auch ein paar Mal wiederholen, weil wir da irgendwo wieder rausgeplumpst sind, weil wir irgendwas nicht schnell genug wussten oder irgendwo eine unklare Antwort gegeben haben. Also das ist, sagen wir mal, die Kryptos bei Börsen zu halten, ist, finde ich, komplizierter, als wenn ich da selber die bei mir auf einer Wallet habe. Das Problem ist natürlich, ist es eine Kryptowährung, die dauernd immer ihre Wallet-Software ändern oder bringen die ständig neue Wallets raus, jetzt wie Zencash, die haben sich da umbenannt oder beziehungsweise der Robert hat es umbenannt in Horizon. Jetzt haben die da eine neue Wallet. Die Guthaben aus der alten kriege ich aber nicht in die neue rein. Das heißt, da muss ich wieder Zugriff auf die alte Wallet bekommen, um die quasi an eine Adresse von der neuen zu überweisen. Ja, lauter so eine Späßchen. Das waren halt auch die 3 Tage, wo ich mich da beschäftigen musste, mal wieder irgendwie ein paar Wallets zum Laufen zu kriegen.
Ja. Oder da muss ich ja dann auch einräumen, zum Beispiel Monero, ja, alle halbe Jahr eine Hardfork. Und wenn du dann mit der alten Wallet-Software da versuchst, auf die Bestände zuzugreifen, ja, das funktioniert einfach nicht, ja. Also da kommt das Geld dann nie an.
Ja, und wie verfüge ich das Zeug ab? Also brauche ich wieder den Urschlüssel, um die Wallet irgendwo wieder einrichten zu können. Mhm. Und habe ich dann als dummer Nutzer, als Unbedarfter, als Unwissender, verwende ich da jetzt überhaupt die richtige Wallet?
Ja.
Und wo kriege ich überhaupt die richtige Wallet-Software her? Jetzt gebe ich Monero Wallet ein, dann lande ich auf irgendeiner Seite, oh toll, lade die runter und was stelle ich hinterher fest? Das war halt eine Software von irgendjemand anderen netten, der jetzt quasi Dinger für eigene Zwecke gebraucht. War ja auch bei der Iota Wallet so gewesen, dass...
mit dem Seed-Generator.
Richtig, genau. Ja. Mhm. Dann waren ja einige zu bequem, auch das mache ich alles online, haben das Ding da genommen und die haben dann halt nach ein paar Monaten das Zeug abverfügt.
Ja.
Und das Gleiche wieder wie die Vanity-Adressen, also immer irgendwo das Gleiche, bloß halt immer sieht ein bisschen nach anders nach außen hin aus und viele Unbedarfte, die halt nicht nachdenken, fallen halt drauf rein. Also Bequemlichkeit ist der größte Feind der Sicherheit.
Mhm. Jetzt ein Einwand von mir. Man möchte ja nicht auch das überengineeren, sage ich jetzt mal, dass man, keine Ahnung, man hat mal einen tollen Tag, denkt sich einen super komplizierten Weg aus, wie man das sehr, sehr sicher aufbewahrt, aber dann in 10 Jahren, keine Ahnung, macht das Gedächtnis nicht mehr so mit und man hat es einfach vergessen oder so. Da muss man doch auch irgendwo den Grat gehen zwischen, ich möchte mich nicht selber aussperren, ja, weil...
Gebe ich dir recht, ja. Das ist kein Einwand, das ist richtig. Deswegen, wie gesagt, wir bieten das beim Institut als Dienstleistung mit an, Leute da zu beraten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja Leute, die schaffen es aus ihrem eigenen Land nicht raus oder sagen wir jetzt mal aus Europa nicht raus. Also wenn ich jetzt Europa nie verlasse, wozu soll ich jetzt irgendwie meine Daten zu meinen Kryptos irgendwo in Südamerika, den ich halt schon gleich überhaupt nicht vertraue, irgendwo lagern oder
von mir aus in Asien. Dann noch darstellen, ne?
Ja, ist auf jeden Fall ein Risiko, wenn du irgendwo anders das lagerst, auf jeden Fall. Aber muss halt immer Risiko-Chance quasi abwägen. Und wenn jetzt doch mal ein Komet fällt runter oder wirklich doch Atomkrieg, dann bin ich ja auch mit tot. Also wozu müssen da die Daten zu meinen Kryptos irgendwo außerhalb von Europa liegen, wenn ich da nie in meinem Leben hinkommen werde? Mhm. Also zumindest nach heutigen Gesichtspunkten. So, also brauche ich das schon mal gar nicht machen. Die andere Sache ist, wenn du jetzt nicht große Vermögen hast, musst du es jetzt nicht so kompliziert machen.
Ja.
Wenn du jetzt, was ich, nur einen Bitcoin hast und wir gehen jetzt mal davon aus, dass der vielleicht mal irgendwie ein paar Jahren 20.000 Euro wert ist. Die Frage ist immer, was 20.000 Euro in ein paar Jahren noch wert sein werden.
An Kaufkraft meinst du jetzt?
Richtig, genau. Und dann sage ich, okay, dann schreibe ich halt den privaten Schlüssel auf, tu den irgendwie sonst wie versiegeln und tu dann irgendwie das von mir aus in einem Bankschließfach. Mhm. Wobei Bankschließfach immer eine dumme Idee ist. Aber beim Notar hätte ich ja wieder das Risiko, dass da irgendwie eine Angestellte, die halt einen Prass oder Angestellter, die einen Prass auf den hat, das vielleicht öffnet und mal nachguckt, weil sie halt weiß, dass sowas drin ist. Oder ich hinterleg's irgendwo bei Freunden oder vergrab's im Garten oder sowas oder im Grabstein von meiner Oma oder sowas. So, da muss ich ja jetzt natürlich nicht große Vorkehrungen treffen. Wenn ich aber jetzt größere Summen, größere Werte da drin habe, dann wäre es halt zu überlegen. Und dann ist auch wieder dein persönliches Sicherheitsempfinden. Erachtest du Südamerika als eine sichere Region? Sagst du, nee, überhaupt nicht. Das sind dauernd immer irgendwie Putsche, Revolutionen und die Währungen sind so unsicher. Und da finde ich Afrika viel sicherer. Dann mach's halt in Afrika. Mhm. Wobei ich es jetzt nicht im Norden machen würde, aber eher so im Süden. Südafrika, Namibia, Botswana oder sowas. Also jetzt Namibia, Botswana, da hörst du relativ wenig.
Ja.
So, oder sagst du, okay, nee, ich kann Portugiesisch und ich finde Angola toll, ja, mach's halt dort. So, und dann muss man sich halt überlegen, wie baut man das halt auf, wie mache ich jetzt die Zugänge, speichere ich die jetzt in einer Datei, die ich irgendwie verschlüssele, mit Passwort noch ein bisschen den Zugang erschwere, oder mache ich das in Passwortdatei und teile die mit dem Shamir-Algorithmus, machen 2 auf 3 und tu das an 3 Destinationen lagern. Und vor allem, wie komme ich selber wieder dran? Also ja. Falls ich mal wirklich jetzt das Zeug verbasseln sollte und wenn du jetzt irgendwie Stress hast, hast du ja immer irgendwie ein Problem, dich jetzt an irgendwelche Zugangssachen zu erinnern. Zumindest genau, ja, wie war denn das Passwort? Ja, irgendwie die Ziffern kamen vor, aber die Reihenfolge, oder war das eine 6 oder eine 7? Oder ich verwechsel immer die 7 und die 4. Ja, super. Und wenn du Stress hast, kannst du eh schlecht merken.
Ja.
Wobei es da auch einen guten Comic gibt. Da auf dem einen überlegt halt einer, wie kompliziert er das verschlüsseln kann. Und dann auf dem anderen hat der andere einen Hammer oder sowas und hämmert dann auf den einen, bis der halt den Zugangscode für die Verschlüsselung freigibt. So, und das heißt, du musst halt auch selber gucken, kann es auch sein, dass ich erpresst werde und die anderen mir quasi Zugangsdaten dann entlocken wollen. Mhm. Also man braucht dann auch wieder so einen Honeypot, wenn man jetzt große Vermögen da hat, wo man Leuten, die mich zu irgendwas zwingen wollen, erstmal einen Zuckerl hingibt. Mhm. Und dann kann man ja sagen, okay, ich mache das 3-stufig. Weil 2-stufig ist jetzt auch nicht so der Brüller, fällt auch vielen ein. Und wenn die da zu wenig kriegen in der ersten Stufe, dann sagen die, naja, es gibt da noch was und jetzt machen wir mal weiter hier oder so. So, und das andere Problem hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Es gibt diese Pools, die vor Jahren, oder die läuft ja einer immer noch, die quasi Bitcoin-Adressen errechnen und nachgucken, ist da Guthaben drauf. Gibt es auch eine Webseite, Directory.io, hat bloß immer Zugangsprobleme, wo alle Krypto, also Bitcoin-Adressen drauf sind. Da kannst du dir den öffentlichen Schlüssel angucken und die Bitcoin-Adresse. Dadurch aber, dass zu viele sind, macht es wieder wenig Sinn. So, und der Punkt ist aber, wenn ich weiß, dass andere quasi meinen Schlüssel auch errechnen könnten, mit vielleicht auch großen Aufwand oder vielleicht auch durch Zufall, dann macht es natürlich wenig Sinn, mein ganzes Vermögen auf einer Adresse zu speichern. Mhm. Weil manche haben ja eine Hardware-Wallet und dann tun die das auf der Hardware-Wallet auf der Adresse 5 von mir aus, weil sie die ersten 4 für irgendwelche Probiersachen verwendet haben, speichern. Macht in meinen Augen, ist das keine gute Lösung, sondern ich würde halt wenn ich jetzt 1000 Bitcoin hätte, würde ich die halt auf beliebig viele, und nicht beliebig viele, auf eine bestimmte Anzahl von Adressen verteilen. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, 10 Bitcoin ist jetzt für mich kein Geld, dann sage ich, okay, dann mache ich halt Haufen Adressen mit jeweils 10 Bitcoin.
Ja, genau. Also im wahrsten Sinne des Wortes die Streuung des Risikos.
Halt genau. Verschiedene. Falls mal eine Adresse irgendwie durch Zufall, durch was auch immer irgendwie erraten wird, dass und die Leute das abverfügen, dass ich jetzt zumindest noch den Rest übrig habe.
Ja.
Es steigt natürlich, also es gibt ein Gegenargument, ja, wenn ich es auf mehreren Adressen habe, steigt natürlich mein Risiko, dass einer davon erraten wird. Wenn ich das aber jetzt gehe, ich habe es auf 5 Adressen, oder sagen wir mal 15 Adressen, ich habe auf 15 Adressen, also 15 gegen 2 hoch 180 Möglichkeiten, die es da gibt, weil ich bin der Meinung, es gibt nicht 2 hoch 256, sondern ich bin der Meinung, es gibt 2 hoch 180, weil bei der Errechnung der Bitcoin-Adressen hast du zweimal den Char 256 und daneben, dazwischen hast du, ich glaube, Redeem 160. Und da werden halt die 256 Möglichkeiten auf 160 reduziert, also 2 hoch 160. Und dann geht dieser Output von diesem Algorithmus wieder in den Char 256 rein. Mhm. Wenn ich aber da schon einen begrenzten Input habe, kriege ich halt da hinten auch noch einen begrenzten Input. Ich bin jetzt kein Mathematiker, das ist jetzt einfach mal so eine Ding, die ich in den Raum werfe. Aber selbst 2 hoch 160 ist noch eine wahnsinnig große Anzahl.
Ja, kann man ja mal auf dem Taschenrechner oder auf dem Handy ausrechnen.
Ja, so viel Anzeigen, so viele Stellen hat er nicht. Aber bei den Vanity-Adressen sieht man ja, dass man leicht erratbare Adressen andere natürlich auch errechnen können. Also mit einer Zeichenkette am Anfang. So, und da kommen natürlich noch ein Haufen dahinter, die variieren. Deswegen ist jetzt unsere Empfehlung, wenn man jetzt große Werte hat, große Guthaben, dass man die auf mehrere Adressen aufteilt.
Ja.
Das heißt, falls mal irgendwie durch einen dummen Zufall jemand generiert auch die Adresse und kriegt die auch gerade und hat Guthaben und ist jetzt ein bisschen irgendwie komisch unterwegs und verfügt die halt ab.
Ja.
Dann ist halt nur dieser eine Ding weg.
Ja, genau. Also, dass man einfach mehrere Standbeine hat, ist ja generell die Philosophie auch bei Bitcoin. Wir wollen dezentral sein, dass wenn ein Punkt ausfällt, nicht gleich das ganze System zusammenbricht. Und das kann man ja auch hier die Philosophie bei seiner eigenen Verwaltung anwenden.
Und ich würde sie auch dann unter Umständen nach verschiedenen Algorithmen erstellen. Also wäre jetzt eine Möglichkeit, viele denken immer, weil es immer häufig suggeriert wird. Goebbels hat ja schon gesagt, sag eine Lüge auf allen Kanälen, also ständig und auf allen Kanälen, bis sie geglaubt wird von allen. Und viele propagieren das ja, ihr eigentlich ja auch, ja, Hardware-Wallets sind was Sicheres. So, kann man jetzt wieder andermal drüber diskutieren.
Ja, das ist immer relativ, ne?
Richtig, ja. Es ist klar, ich finde, also jetzt für eine Langzeitspeicherung halte ich jetzt nichts von Hardware-Wallets, da bin ich Fan von Papier-Wallets, weil ich halt nochmal eine Hürde habe, um an die privaten Schlüssel ranzukommen. Oder ich mache es vorher und dann muss ich aber auch prüfen, ist der private Schlüssel, den ich da jetzt irgendwie selber errechnet habe, entspricht da wirklich der Adresse, wo jetzt mein Guthaben drauf ist, zum Beispiel. Ne? So, aber ich habe da zumindest schon mal Aufwand. So, eine Hardware-Wallet macht durchaus Sinn, wie quasi, das ist mein Festgeldkonto. Das heißt, da will ich nicht jederzeit ran, aber ich will halt doch irgendwie relativ schnell rankommen können, wenn ich das will. So, und die Kryptos, die ich halt quasi für später habe, an die will ich jetzt nicht unbedingt rankommen wollen oder nicht so einfach oder sowas. Ich habe auch einige auf Paper-Wallets und da will ich halt ran, erst wenn der Bitcoin-Preis irgendwie eine bestimmte Höhe erreicht hat.
Ja.
Falls er da hinkommt, weiß man ja auch nicht.
Ja. Du hast jetzt vorhin noch so im Vorbeigehen was angesprochen, wo ich auch nochmal deine Meinung hören will. Ist es vielleicht eine gute Idee, in regelmäßigen Abständen immer mal wieder auf die Wallets zuzugreifen und vielleicht noch eine Transaktion oder zwei zu machen, einfach um zu checken, dass es noch geht, oder falls dann zum Beispiel jetzt die USB-Laufwerke langsam aus der Mode kommen, dass man da auf neue Medien umsteigt, oder würdest du sagen, bei manchen Lösungen muss man auch einfach nur das einmal machen und dann kann man es erstmal vergessen oder vergraben oder sonst irgendwas?
Vergessen ist schlecht, aber deswegen haben wir ja die Liste. aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, das ist so eine Sache. Also Transaktionen machen ist schon mal eine schlechte Idee, würde ich sagen. Die Möglichkeit, was man machen kann, ist, wenn ich jetzt meine Kryptos auf Adressen von einer Hardware-Wallet gespeichert haben, weil viele sagen, oh, ich glaube jetzt das nicht und es kommt da einer daher und ist da ein bisschen ein paar Zweifel, ich mache es jetzt auf der Hardware-Wallet. So, und dann kann ich ja sagen, okay, ich habe jetzt diesen Algorithmus, den kenne ich, und jetzt errechne ich mir die privaten Schlüssel und daraus logischerweise auch die Krypto-Adressen. Und dann gucke ich halt bei der Krypto-Adresse im Block Explorer nach, und ob das Guthaben noch da ist. Das ist durchaus eine sinnvolle Möglichkeit, dass ich diese Adressen, also den öffentlichen Schlüssel in eine von mir aus Electrum-Wallet, wenn es jetzt Bitcoin ist, importiere und da quasi nachgucke. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich das jetzt über eine Lite-Wallet mache, habe ich jetzt natürlich keinen Sicherheitsnachteil, aber ich habe natürlich einen Privatsphäre-Nachteil, weil die Lite-Wallet kommuniziert mit einer Bitcoin-Node. Und wenn jetzt, ich weiß ja jetzt nicht, wem die Bitcoin-Node gehört, angenommen gehört mir, aber habe ich wieder Aufwand, die zu betreiben. Die gehört meistens dann irgendwem anders. So, und dann könnte der natürlich auch rauskriegen, welche Adressen zu mir gehören.
Ja.
Also wenn ihr jetzt, glaube ich, hat letztens mal wieder bei blockchain.info oder bei irgendeinem anderen Block Explorer von Bitcoin nachgeguckt, und da sehe ich natürlich auch die IP-Adresse angezeigt, über die die Transaktion oder der Block quasi ins Bitcoin-Netzwerk reingekommen sind. So, und so könnte man natürlich sagen, der hat jetzt da so Haufen Bitcoin-Adressen auf einer Watchlist, und wenn ich jetzt das mal alles zusammenzähle, dann hat der 1000 Bitcoin. Also das ist dann schon mal ein interessantes Opfer. So, also sicherheitstechnisch kein Nachteil, aber Privatsphäre Nachteil. Ja. So, wenn ich jetzt aber eine Transaktion mache, dadurch, bei einer Transaktion muss ich ja meinen privaten Schlüssel verwenden, um die Transaktion zu signieren, um quasi dem Bitcoin-Netzwerk mitzuteilen, dass ich berechtigter bin, diese Bitcoin haben mir gehört und die darf ich jetzt abverfügen, die darf ich jetzt bewegen. So, und da gibt's ja auch Ideen, dass man quasi daraus den privaten Schlüssel errechnen könnte. Also je mehr Transaktionen ich mache, umso größer ist die Chance, dass der private Schlüssel errechnet werden kann. Und deswegen sagen ja auch viele, das Rückgeld auf eine neue Bitcoin-Adresse.
Keine Adresse zweimal benutzen.
Genau. Richtig, ja. Ja, die Frage ist immer, wie definiere ich zweimal benutzen? Also kurzfristig...
Zum kein Ausgeben würde ich jetzt sagen.
Ja, genau. Sicherlich ja, aber so, wenn es jetzt so 1-2 Tage sind, kein Problem. Aber wenn es jetzt irgendwie länger ist, würde ich es nicht tun.
Ja.
Und momentan ist jetzt kein Fall bekannt. Das heißt aber noch nicht, dass es passiert ist. Ist halt bloß nicht publiziert worden. Aber deswegen, die neueren Wallets machen es ja automatisch. Und das ist aber auch wieder ein Problem bei der Nachfolgeregelung. Wenn ich jetzt da irgendeine paar Wallet-Adressen habe, dann muss ich natürlich da immer die neuen Adressen und die neuen privaten Schlüssel nachschieben. Mhm. Wenn ich jetzt quasi diesen Seed von so einer Hardware-Wallet einmal hinterlegt habe, dann habe ich ja quasi, und den Algorithmus von mir aus auch noch damit gespeichert habe, dann können die Leute quasi offline die Adressen auch errechnen, ohne jetzt diese Hardware-Wallet haben zu müssen, und halt gucken, ist da Zeug drauf? Und wenn ja, okay, dann haben sie auch den privaten Schlüssel und können das Zeug abverfügen. Also da macht auch wieder so eine Hardware-Wallet Sinn. Wie gesagt, ich sehe es so als Festgeldkonto, was eine relative Nähe zu meinem Girokonto habe.
Ja,
genau. Also vielleicht jetzt auch ein bisschen, der nächste Schritt ist jetzt, wenn man das Inventarverzeichnis hat, dass man dann vielleicht überlegt, liegen die jetzt richtig, tut man vielleicht nochmal ein bisschen umschieben und umstapeln. Und dann muss man sich halt quasi Szenarien überlegen, welche Art von Wallet verwende ich denn für was.
Ja.
Also wenn ich jetzt ab und zu mal irgendwie größere Transaktionen mache, dann macht so eine Hardware-Wallet Sinn, weil ich ja da erstmal eine bestimmte Anzahl von Schlüsseln habe, die ich jetzt nicht dauernd immer irgendwo kommunizieren will. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier 100 Bitcoin und das ist meine Altersvorsorge und ich bin jetzt 40 Jahre alt, also in 20 Jahren will ich drauf zugreifen und da will ich vorher nicht ran. Außer jetzt, wie nennt man das, höhere Gewalt, bis ich Erdbeben, sonst was und ich muss dann noch vorher mal ran. So, und dann kann man ja sagen, okay, dann packe ich das nicht auf so eine Hardware-Wallet, weil das mache ich dann auf eine Papier-Wallet.
Ja.
Wobei Papier-Wallet ist auch wieder, wir sind ja bei den Speichermedien, wenn ich das jetzt ausdrucke, gibt es ja auch wieder viele Risiken, die da irgendwie passieren könnten. Und ist Papier jetzt das richtige Medium zum Beispiel?
Ja, im BTC Echo Discord haben wir mal die Möglichkeit diskutiert, so eine Kupferplatte zu nehmen und da praktisch mit, ich glaube, da gibt es auf Amazon sogar Sets dafür.
Crypto-Steel gibt es, die auch sowas anbieten, Tscheche ist das, wo du, da kannst du auch sagen, was du da speichern willst, ob du jetzt einen privaten Schlüssel von einer Adresse speichern willst oder ob du jetzt diese Seed-Phrasen speichern willst. Da tust du aber immer nur die ersten 4 Zeichen eines Wortes dort ablegen. So, und das muss man halt überlegen. Und ich meine, du kannst auch einen Stein machen. Stein hat den Vorteil, ist unempfindlich gegen Korrosion, weil Kupfer korrodiert auch. Wenn ich jetzt ein Säurebad lege, ist halt das, was hinterher quasi da eingeschlagen wurde, schwieriger sichtbar. Es ist sichtbar, weil das Kupfer ja quasi gestaucht wurde, da wo ich quasi mit dem Meißel draufgehauen habe. Aber es ist erstmal Aufwand. Und so ein Stein übersteht Feuer, übersteht Wasser. Papier eigentlich nicht. So, und bei Kupfer, gut, jetzt ein Feuer wird jetzt in der Regel nicht so heiß, weiß man jetzt aber auch nicht, wenn da jetzt irgendwie Magnesium in der Nähe ist, dann ist das Kupfer auch geschmolzen. Mhm. Also ist dann auch nicht so unbedingt die super Lösung. Und vielleicht habe ich aber auch mehrere Sachen, keine Ahnung. Papier ist generell nicht so gut. Das nächste ist, es muss dann wieder irgendwie blicksicher irgendwie gespeichert werden. Das heißt, da, wo ich es gespeichert habe, brauche ich ja irgendwie noch einen Mechanismus, um zu sehen, war da jemand vor mir schon dran? Hat quasi das Ding schon mal sehen können oder war da niemand dran?
Also ein Siegel.
Ja, irgendwie so siegelmäßig irgendwas.
Mir ist gerade das Bild in den Kopf gekommen, so, keine Ahnung, 20.000 Jahre in die Zukunft. Unsere Menschheit ist mehr oder weniger schon ausgestorben, aber unsere Nachfahren finden dann noch so Seed Phrases in Stein gemeißelt, also die
ja, aber das, moderne Höhlenmalerei. Finde ich, das ist das Ding, was am längsten hält.
Ja.
Guck dir die Pyramiden an, die sind
ja,
ziemlich alt, ja. Die Leute sind alle ausgestorben.
Ja, vielleicht steckt ja da eine Seed Phrase drin für die Kryptowährung von damals.
Ja, aber die Frage ist, nach welchem Algorithmus?
Ja, genau.
Ist die erstellt worden, ne? Und das Schlimme ist ja, es gibt ja eine Pyramide, gibt's ja, oder in den Pyramiden in Ägypten, aber auch Südamerika, auch Asien, gibt's ja Sachen, die wir heute mit unserer Technik immer noch nicht nachmachen können. Mhm. Ist ja dann auch wieder zweifelhaft, waren die das wirklich, die das erstellt haben, oder war es vielleicht jemand anders?
Ja.
Und warum können wir das heute nicht, wenn wir doch heute so entwickelt sind?
Ja, ja. Also ein super interessantes Thema und ich glaube, jetzt in der letzten Stunde haben wir einfach mal aufgezeigt, über was für Szenarien man sich eventuell alles Gedanken machen kann als Kryptobesitzer. Und mein Takeaway ist jetzt so, die pauschale Antwort gibt's nicht. Ja? Lösung XY ist Nonplusultra immer die machen, sondern man muss sich das halt wirklich individuell überlegen, ja, was habe ich? Habe ich vor allem ERC-20 Token? Habe ich Bitcoin? Habe ich, was weiß ich, irgendeine andere Kryptowährung? Und da muss man sich auch überlegen, was für ein Sicherheitsrisiko bin ich willig einzugehen? Ja, da sind die Menschen ja auch immer verschieden. Mhm. Und vielleicht sollte man sich auch einfach mal so von der Mentalität her in die Situation versetzen, genau das, worauf ich mich nicht vorbereitet habe, Hochwasser zum Beispiel, trifft ein und dann stehe ich da und die Bitcoin sind weg. Und dann.
Die sind nicht weg.
Ja,
die sind in der Blockchain, dein Zugriff ist verloren gegangen. Ja, genau. Jemand anders hat den vielleicht jetzt.
Ja, das ist dann das Bitterste.
Aber was ich vielleicht noch anfügen muss, ich hatte ja vorhin die Unterteilung Cold, Warm, Hot gemacht, die habe ich ja nicht richtig erklärt. Und es gibt ja noch einen vierten, hatte ich ja gesagt. Das will ich kurz noch, bevor du jetzt hier einen Stecker ziehst, anfügen. Damit die aufmerksamen Zuhörer da auch diese Frage noch beantwortet bekommen. Also HOT sind unserer Meinung nach die Guthaben, die bei irgendwelchen Börsen liegen, wo ich nicht die Gewalt über den privaten Schlüssel habe.
Okay.
Also mein Vermögen bei einer Börse ist quasi ein Anrecht auf Kryptos, ja. wie mein Kontoauszug. Warm Wallet, das sind Vermögen, die ich relativ einfach abverfügen kann, also Handy Wallet, Desktop Wallet oder was auch immer. Und Cold Wallets sind entweder diese Hardware Wallet oder Papier Wallets, die jetzt von der Handhabung, von der Bedienung her ein bisschen unterschiedlich sind, aber relativ ähnlich. So, und die vierte Gruppe, in die wir quasi die Kryptos auch noch klassifizieren, in der Inventarliste, haben wir genannt Valhalla. Mhm. Das heißt, Valhalla ist eigentlich die Ruhmeshalle der Gefallenen. Das heißt, es sind irgendwelche Shitcoins, irgendwelche Guthaben, die zu klein sind, um sie abzuverfügen, sind irgendwelche Kryptos, die ich über einen Airdrop bekommen habe, wo ich nicht so richtig weiß, was ich damit tun soll, aber ich habe halt eine größere Menge oder sowas. Also es gab mal so es gibt noch den E-Real, das ist so ein Token, ich glaube ein ERC-20 Token, die brasilianische staatliche Währung quasi imitieren soll. Und am Anfang war es halt nur, wurde der nur ausgeschüttet an Leute mit einer brasilianischen IP-Adresse und in der dritten Runde auch noch an andere. Und ich habe da auch mal mitgemacht und habe da auch ein paar. So, und das sind halt Dinger, Kryptos, die ich jetzt da quasi bei Valhalla mitliste.
Finde ich genial, die Idee.
Du kannst auch Hades nennen, das kommt da wieder aus dem Französischen, aber Valhalla finde ich vom Namen her viel besser. Also wir haben halt quasi drei Gruppen, Cold, / Hard, dann Warm, Hot und Valhalla.
Okay, dann sag noch vielleicht zum Abschluss für alle die Zuhörer, die sich jetzt im Laufe des Podcasts ihnen klar geworden ist, hey, ich möchte mich damit auseinandersetzen, aber ich fühle mich selber nicht fit genug und ich möchte es zum Beispiel, du hast doch angesprochen, ihr vom Blockchain-Institut macht da eine Beratung.
Ja.
Wie kommt man mit euch in Kontakt?
Ja, die Frage ist jetzt erstmal, wie wir jetzt die Zuhörer dafür ausgeben wollen. Ne? Also ich habe ja schon mal die ganze Problematik angesprochen. Das kann dann irgendwie recht schnell ein paar tausende Euro oder mehr kosten. Vielleicht noch ein bisschen so als Zucker. Wir werden zu dem Thema ein Buch publizieren. Nachfolgeregelung wird wahrscheinlich so Ende des Jahres in Deutschland erscheinen. Über den Rhombus Verlag. Und auch auf meiner Homepage tor-alexander.de wird es dann kommuniziert werden, auch über andere Kanäle. Und da steht die ganze Problematik noch mal ein bisschen strukturierter drinne, auch die Schritte, die man machen muss. Und für diejenigen, die jetzt größere Vermögen haben, die können natürlich dann unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und dann muss man halt gucken, welches Sicherheitsbedürfnis die haben, welche Szenarien die als für sie akzeptabel quasi vorsorgen wollen. Mhm. Aber wenn jetzt ein Student, was ich 1.000 Euro in Krypto hat, mein Gott, da muss er jetzt keine großen Handstände machen. Wenn ich aber jetzt, sagen wir mal, 100.000 in Krypto habe und sonst aber keine großen Vermögen, dann macht es schon Sinn, sich zu überlegen, da was zu tun. Und dann ist aber die Frage, hat man die jetzt in Bitcoin oder hat man die in was andere? Mhm. Und die andere Frage ist halt auch, was sind die Kryptowährungen von heute? Gibt es die in 10 oder 20 Jahren auch noch?
Ja.
Deswegen auch Valhalla, weil das sind irgendwelche Sachen. Also dieser E-Real, ich glaube, da hat ein Token paar Cent wert und ich habe da 1.000 oder sowas und habe da halt 1 Euro noch was oder 100 oder irgendwie sowas halt. Also jetzt keine Riesensummen, macht da auch noch nicht mal Sinn, die irgendwie da abzuverfügen.
Ja, ja.
Oder
jetzt, auch ganz so groß.
Genau, oder ich hatte, gut, das habe ich jetzt nicht bei Valhalla gemacht, ich hatte auf Cryptopia hatte ich noch ein bisschen Sandcash gehabt, hat sich nicht gelohnt gehabt, die abzuverfügen, waren so 20, 30, 40 Euro oder sowas. Und die sind jetzt natürlich auch weg, aber die hatte ich halt quasi bei den Hot Wallets mitgelistet. Mhm. Weil für 30, 40 Euro kriege ich schon mal eine ordentliche Menge an Shitcoins sozusagen. Also jetzt irgendwelche Kryptowährungen, die halt ein paar Satoshi nur wert sind. Und wenn ich daran glaube, an das Projekt, dann kann das irgendwann mal eine größere Summe sein, aber und ich war auch erstaunt, was ich da in dieser Valhalla-Sektion alles so hatte. Also musste meine Ethereum-Adressen angucken und da hatte ich einige und da, wo ich halt Ether drauf hatte, habe ich halt immer einiges an Airdrop gekriegt.
Ja, Da kriegt man meistens ja gar nicht so...
Da kriegt
ja
keine Information, da kriegt keine E-Mail oder sowas und keine SMS oder irgendwie eine Messenger-Notifikation, dass ich jetzt da was gekriegt habe.
Ja, ja.
Das ist jetzt wieder natürlich wieder so ein Vorteil, wenn ich jetzt meine Kryptos über so Messenger verwalte. Also Waves hat's mal angeboten. Ich habe es jetzt auch im Rahmen meiner Listenerstellung auch mal wieder angeguckt. Funktioniert nicht mehr. Aber bei Waves war es so, ich habe einen Telegram-Bot, konnte dem meine Waves-Adressen mitteilen und konnte dann quasi gucken, was ich da für Waves-Token drauf habe, wie meine aktuellen Guthaben sind. Einfach in dem Bot drinne. Mhm. Und bei Byteball, die quasi ihre Byteballs in Vollmondnächten aufgrund meines Bitcoins-Guthabens ausgeschüttet haben, ist es ja auch so, dass die die Wallet über so einen Bot mitverwalten. Und die Frage ist, ob das nicht ein Weg ist für die Zukunft, eine einfachere Wallet-Verwaltung. Also in dem nächsten Meetup von mir im nächsten Monat, am 24. Juni, an der Börse Stuttgart habe ich jemanden eingeladen aus Zürich und die haben eine Bitcoin-Wallet mit Social Recovery. Also jetzt mal übersetzt, die Bitcoin-Wallet ist einfach übersichtlich zu bedienen, speichert aber nur Bitcoin und den privaten Schlüssel speichere ich noch bei 2-3 Parteien. Also einmal bei denen auf deren zentralen Server und dann habe ich noch Leute bei mir aus meinem persönlichen Umfeld, die ich irgendwie kenne, die auch diese App von denen installiert haben. Und ein Teil ist quasi bei denen auf dem zentralen Server und ein Teil ist bei meinen Freunden. Jeder von denen hat die gleiche Kopie. Mhm. So ist es momentan das Konzept. Und wenn jetzt bei mir das Handy verloren geht oder das Handy geht kaputt oder ich habe mir das Zeug logischerweise nicht gemerkt, muss ich auch nicht, dann kann ich halt quasi mit dem zentralen Server, wo ich über eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse und noch ein paar Sachen registriert bin und mich authentifiziere und quasi meinen Freunden, die ich ja logischerweise kenne, weil ich die auch bei mir im Adressbuch habe, kann ich meine Wallet wiederherstellen und kann quasi wieder Zugriff bekommen auf meine Bitcoin. Okay. Macht natürlich jetzt nur Sinn für die Bitcoin. Also man sollte auf dem Handy die Werte haben, die man auch so im Portemonnaie hat.
Ja, genau.
Wenn einer nur 50 Euro im Portemonnaie hat, dann halt in der Höhe und andere haben halt 500 Euro im Portemonnaie, dann halt in der Höhe. Also das, was mir quasi gestohlen werden kann.
Ja, okay. Super interessantes Thema. Das Meetup und alle anderen Sachen, die wir angesprochen haben hier, sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr einfach dann draufklicken. Dein Steemit ist super interessant. Da beschäftigst du dich ja auch mit der Thematik. Und dann sage ich dir vielen Dank fürs Dasein und für die wertvollen Insights.
Also, tschüss.
Tschüss.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.